Herzlich willkommen im Lippe, dem Podcast. Schön, dass du heute dabei bist und zuhörst. Und heute geht es um ein Thema, über das ich noch gar nicht so oft hier im Podcast gesprochen habe, schon gelegentlich, aber nicht so oft. Und zwar geht es um die Liposuktion, also die Operation bei Lipödem. Und dazu habe ich Christina eingeladen. Sie ist Botschafterin bei Frauensache und sie hat ihre erste Liposuktion vor gut 3 Wochen hinter sich gebracht und kann deswegen ganz frisch berichten. Und ich sage jetzt mal herzlich willkommen, Christina.
Ja, vielen Dank. Hallo, Nathalie.
Hallo. Christina, du warst für mich, habe ich dir auch schon mal geschrieben, ja immer so die, die es aus meiner Perspektive ohne OP geschafft hat, irgendwo schlank zu werden. Ja, manuelle Therapie mit Sport. Und dann hast du plötzlich geschrieben vor ein paar Wochen, ja, ich habe jetzt demnächst meine erste Liposuktion vor mir. Und ich nur so, hä, was, Christina? Aber wieso das denn jetzt? Das war irgendwie so voll, hä, ich verstehe es gar nicht. Ja, und bevor wir jetzt aber zu dem, wieso das denn jetzt kommen, fass du doch nochmal kurz so deine persönliche Lipödem-Geschichte für die Hörerinnen zusammen.
Mhm. Ja, das mache ich in ganz kurzer, straffer Weise vielleicht.
Genau.
Das Lipödem habe ich wahrscheinlich schon ganz lange, aber diagnostiziert wurde es vor 6 Jahren. 2013 wurde ich Jahre alt und eine Physiotherapeutin hat mich darauf aufmerksam gemacht. Eine Phlebologin hat es dann diagnostiziert, dass ich ein Lipödem und auch ein Lymphödem habe im Stadium 2. Damals waren erst nur die Beine betroffen und inzwischen auch die Arme. Ja, ich trage seit 6 Jahren die Flachstrickkompression und habe damit tatsächlich optisch auch ganz gute Erfolge erzielt. Auch das Gewebe ist weicher geworden durch 2 stationäre Entstauungstherapien und regelmäßige Lymphdrainage, Bewegung in Kompression. Also die konservative Therapie hat schon was gebracht, einiges. Aber ich habe keine wesentliche Schmerzreduktion hinbekommen, sondern im Gegenteil, ich habe sogar festgestellt, dass eben der Schmerz in den Armen dann irgendwann, also nicht irgendwann, sondern vor 2 Jahren ungefähr, dazugekommen ist. Und der Schmerz in den Beinen ja nur durch manuelle Lymphdrainage, Bewegung oder Schmerzmittel gelindert werden konnte bei mir. Und dann ist halt die Frage, ja, Optik ist das eine, das ist natürlich schön, dass ich jetzt nicht mehr Hosengröße 46, sondern Hosengröße 36 habe. Mhm. Das freut mich natürlich, das ist das Leben leichter, wenn man nicht so viel mit sich rumschleppt, also für mich ist das so. Der andere Aspekt ist eben, kann ich zum Beispiel Vollzeit arbeiten oder wie ist es, wenn man permanent Schmerzen hat, jeden Tag? Das hat bei mir so mittags immer angefangen und wenn ich dann abends zum Beispiel noch am Schreibtisch sitzen wollte, das war schlimm. Ja, jeden Tag diese Schmerzen zu haben.
Ja, also das beantwortet sozusagen die Wieso denn das jetzt Frage, weil du wirklich sehr, sehr stark von Schmerzen betroffen warst. Oder vielleicht auch noch bist. Also du bist, hast du auch, ist denn auch die Oberarme bei dir betroffen?
Ja, auch. Genau. Ja. Die erste von 2 geplanten Liposuktionen war jetzt nur die Rückseite der Beine, also vom Po seitlich, Oberschenkel hinten, Waden und die von den Unterschenkeln noch die Vorderseite dazu. Da wurden 7,2 Liter abgesaugt, also eine ordentliche Menge bei einer Körpergröße von 1,58 und 61 Kilo Ausgangsgewicht bei der OP. Momentan habe ich natürlich noch so diesen Operations- und Heilungsschmerz. Ich muss aber keine Schmerzmittel nehmen, das ist aushaltbar. Ich kann mich gut bewegen und ich habe natürlich noch in den nicht operierten Regionen, besonders in den Armen, im Oberarm und auch ein bisschen im Unterarm, so ein Schmerzempfinden. Im Oberarm ist das so wie, ja, so von Kugelstoßen so Bleikugeln drin zu haben und im Unterarm ist es mehr wie ein Brennen.
Ja. Das kann ich genauso bestätigen, wie du das sagst. Also im Unterarm hatte ich noch nie Schmerzen gehabt. Im Oberarm, wenn ich nichts mache, hatte ich auch noch nie Schmerzen gehabt. Aber bei allen jeglichen sportlichen Aktivitäten ist es doch wirklich wie diese Kugeln im Arm. Wo du wirklich so eine totale Schwere. Aber das habe ich jetzt nicht beim Föhnen oder im Alltagsgeschehen überhaupt nicht. Wirklich nur bei Sportaktivitäten. Und da bin ich jetzt irgendwie zu verschmerzen. Ja. Gab es denn irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, ich möchte das auf jeden Fall, also oder gab es eine Phase, das ist kein Moment, sondern gab es eine Phase, wo du gesagt hast, ich möchte das auf jeden Fall ohne Liposuktion schaffen, oder hattest du schon immer so ein bisschen, seitdem du die Diagnose hast, sage ich mal, so ein halbes oder ganzes Auge auf die Liposuktion geworfen?
Na, genau das Gegenteil ist der Fall. Also im Jahr 2013 bei meiner Diagnosestellung sagte beim ersten Gespräch tatsächlich die Phlebologin schon, naja, Sie sind ja noch so jung, da werden Sie ja die Liposuction dann machen lassen. Und sie hat so im Englischen gesagt und ich habe mir gedacht, Liposuction, was will die jetzt, eine Fettabsaugung? Ich war zwar schon, ja, definitiv korpulent, übergewichtig, aber ich habe mich noch nie irgendwie jetzt so, also ich hatte kein schlechtes Selbstbewusstsein oder ich hatte immer Freunde oder ich bin ja auch verheiratet. Ich habe mich nicht hässlich gefunden und rede die von einer Liposuction. Dann habe ich mir gedacht, also bitte, das habe ich ja nicht nötig. Also ich habe es als Schönheitsoperation gesehen und habe das damals nicht unter dem Aspekt gesehen, dass das die Schmerzen reduzieren könnte. Da war ich ja gerade, also da habe ich ja gerade mal erfahren, was ein Ödem ist. Ja. Und dann kommt die schon mit der Liposuction daher. Und ich habe mir halt immer gedacht, also so Schönheitsoperationen, das ist also definitiv nichts für mich. Das ist vielleicht für Leute mit einem schlechten Selbstbewusstsein. Mhm. Und so ging die Einstellung für mich eigentlich lange weiter, bis ich dann mal, da gibt es so ein paar Ärzte, die sind ja populärer und die operieren schon seit den 70er Jahren. Und einen von denen habe ich mal live erlebt in München. Und mir dachte, na, wenn der schon da ist und so eine Veranstaltung macht, da gab es rundherum um, das gab es noch so Themen über die Strümpfe und so. Und ich dachte, da gehe ich jetzt mal hin. Und das hat sich doch interessant angehört. Und dann bin ich immer so ein bisschen mehr reingekommen in das Thema. Habe dann auch ein paar Leute bei Instagram, habe ich ihnen gefolgt, die sich auch tatsächlich operieren lassen und das so aus einer Distanz heraus beobachtet. Und 2-3 Jahre lang Informationen so nebenbei gesammelt. Ja. Ja, und jetzt, wo ich dann halt gemerkt habe, ich mache so viel. Ich habe diese Entstauungstherapien gemacht. Ich mache die konservative Therapie so streng. Und habe trotzdem jeden Tag Schmerzen. Und das, da kommt man halt irgendwann an den Punkt, wo man sagt, man ist eigentlich konservativ austherapiert. Und dann gibt's halt noch die Möglichkeiten, was man vielleicht so, willst dich tapen lassen, willst mal in eine Eiskammer gehen, probierst vielleicht mal die Blutegeltherapie oder stellst deine Ernährung auf Low Carb um oder was, gell? Und das war aber irgendwie alles nicht so meins. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere das jetzt mit dieser Liposuktion. Ich höre mir da jetzt mal ein paar Ärzte nochmal an und war dann nochmal in 2 Gesprächen mit Ärzten bei Lipocura in München.
Ja.
Und habe dann aber noch ein Telefongespräch mit einem weiteren Arzt gehabt in Augsburg. Und hatte eben diesen anderen Operateur schon 2-3 Jahre vorher schon live erlebt und hatte so eine gewisse Kenntnis schon so. Ja. Und dann habe ich das war das erste Beratungsgespräch war im September 2018 und das nächste Gespräch war dann im Februar 2019. Ja. Und dann habe ich mir innerhalb von einer Nacht überlegt, das mache ich jetzt.
Okay, also ist die Entscheidung im Februar diesen Jahres sozusagen?
Genau. Ich glaube, es war der 20. oder 22. Februar oder so. Da ist über Nacht ist dann die Entscheidung gefallen, das mache ich jetzt.
Okay.
Und tatsächlich ging es mir vom einen auf den anderen Tag besser. Es war, als ich das dann mich überwunden habe, war dann die Hoffnung sehr groß, dass ich dann vielleicht irgendwann mal keine Schmerzen mehr haben werde.
Also, das heißt, die ganze Entscheidung basiert eigentlich darauf, dass du täglich Schmerzen hast, zumindest, also meistens den halben Tag ab nachmittags, dass du wirklich Schmerzen hast, die nicht mehr tragbar waren in der Masse, wie sie täglich erschienen sind. Ja?
Genau, das ist nicht so, dass man, was weiß ich, wie bei der Entbindung oder sowas, ja, dass du halt auf einmal so einen starken Schmerz hast, sondern es ist halt dauerhaft und so konstant, immer so eine, auf einer Skala von 1 bis 10 sagt, wird man ja immer so gefragt. Also es ist keine 9 oder 10, sondern es ist vielleicht so eine 6, eine 7, aber das immer wieder, also jeden Tag. Und das ist schon heftig, das zehrt.
Du bist jetzt ja auch überhaupt nicht so ein Typ Mensch, der einfach irgendwas hinnimmt oder so. Und du willst ja auch gern hinterfragen und warum ist das so und so weiter und so fort. Und hast du dich ja bestimmt auch schon ganz viel damit auseinandergesetzt. Woher kann denn dieser Schmerz eigentlich kommen? Wir kriegen ja nicht so viel Infos jetzt von Fachleuten. Und deswegen müssen wir ja selbst ein bisschen gucken und in uns reinfühlen, woher das kommen könnte. Welche Schlüsse hast du da gezogen?
Das ist eine gute Frage, woher könnte es kommen? Also ich habe halt gemerkt, weil es ja eben im Laufe des Tages schlimmer wird, dass es wohl was damit zu tun haben muss, dass auch Wasser einlagert im Laufe des Tages. Mhm. Denn Lymphdrainage hat bei mir auf jeden Fall schmerzlindernde Wirkung. Das heißt, wenn da das Wasser rausgesogen wird aus den Extremitäten, also aus dem Unterschenkelbereich, dann geht es den Unterschenkeln gut. Auch bei der Bewegung ging es mir immer gut. Ich höre ja auch viele, ich lese viele Frauen, die schreiben, beim Sport geht es ihnen schlecht. Bei mir ist das ja gerade das Gegenteil. Mhm. Ich habe schon überlegt, Mai, Postbotin oder sowas müsste ich sein. Ja? Die radelt den ganzen Tag. Das wäre vielleicht das Ideale für mich. Mhm. Also sitzen oder stehen, das ist halt gerade nicht so gut.
Ja. Ja.
Also, und man weiß halt, dass diese Fettzellen, die wohl durch das Lipödem eingelagert sind, ja anders größer, wuchtiger sind und auf die Lymphbahnen wohl auch drücken. Und so, dass die Lymphbahnen halt mehr arbeiten müssen oder ja, vielleicht diese lymphpflichtige Last, die da im Laufe des Tages auch anfällt, schwerer abtransportieren können. Und dann fühlt sich das Ganze. Wenn mich andere fragen, wie fühlt sich das an, dann sage ich immer, du kennst doch eine Weißwurst. Stell dir mal vor, so eine Weißwurst sollte ja nicht platzen im heißen Wasser, gell? Deswegen kocht man sie auch nicht. Aber meine Beine fühlen sich dann in dem Schmerzpunkt so an, wie eine Weißwurst, so kurz, eine Sekunde davor, dass sie platzt. So fühlt sich das an, also ultra gespannt und prall.
Mhm. Ja. Ja, und du hast doch auch noch ein sekundäres Lymphödem, ne?
Richtig.
Und also ich war in der Tat vor Jahren auch schon hier und da mal beim Arzt und habe mich mal informiert in Sachen Liposuktion. Und da hat mir auch mal ein Arzt gesagt, also ich hätte da Glück, dass ich jetzt kein Lymphödem auch noch dazu hätte, weil dann könnte man nicht operieren. Und wenn man operiert, dann würde auch die Gefahr bestehen, dass ich dann durch die OP, dass da was verletzt wird und ich dann ein Lymphödem kriege. Und dann könnte ich eh nichts mehr machen. So hatte der mir das schon ewige Jahre her gesagt. Und hast du da, wenn du mit den Ärzten gesprochen hast, hat dir da irgendeiner was gesagt in der Richtung, oh, aber mit einem Lymphödem, das ist jetzt aber schwierig zu operieren?
Ja, und zwar einer der Koryphäen aus Köln, der hat bei seinem Vortrag eben gesagt, wenn man ein Lymphödem hat, operiert er nicht. Mhm. Das habe ich jetzt bei den anderen drei Ärzten so nicht gehört. Tja, woran könnte es liegen? Also ich glaube ja, dass mein Lymphödem auch sekundär ist und hoffe darauf, dass es vielleicht so ist, wenn das Lipödem weg ist, dass sich die Lymphbahnen doch wieder regenerieren. Mhm. Im Zweifelsfall kann ich auch mein Leben lang mit den Kompressionsstrümpfen leben. Das schaffe ich. Was ich nicht schaffe, ist mit den Schmerzen. Mhm. Das ist für mich schon vorher klar gewesen. Und auch die Liposuktion ist ja nicht wegen der Optik oder was, sondern für mich ist der Ausgangspunkt die Schmerzen.
Ja.
Die Gefahr eines sekundären Lymphödems, also eine Schädigung der Lymphbahnen ausgelöst durch diese Liposuktion, die ist real. Ich habe auf den Entstauungstherapien Frauen kennengelernt, die das Pech hatten, entweder an den falschen Arzt zu geraten oder einfach, es kann auch der richtige Arzt kann auch eine Lymphbahn treffen. Ja. Also bei Lipokure wurde das schon auch gesagt, dass bei jeder Operation, bei jeder Liposuktion werden Lymphbahnen getroffen. Aber es gibt halt auch schonendere Verfahren. Es gibt falsche Werkzeuge bei der Operation. Also man müsste halt Kanülen nehmen, die vorne eben nicht so spitz sind, sondern so abgerundet. Und man darf nicht kreuz und quer durchs Bein durchgehen, sondern immer im Verlauf dieser Lymphbahnen. Das soll halt auch nochmal schonender sein. Und dann, es darf halt auf gar keinen Fall eine trockene Absaugung sein, was früher so wohl in den 70er Jahren gemacht wurde. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Frage richtig beantwortet habe. Die Angst... Die Angst vor einem Lymphödem und zwar vor einem einseitigen Lymphödem, die ist groß. Weil das einseitige Lymphödem bedeutet nämlich, das ist das Brutalste meiner Meinung nach, was wir so in dem Bereich Ödeme haben können, weil es natürlich sich auch auf das Skelett auswirkt, wenn du auf der einen Seite immer ein schwereres Bein hast als auf der anderen Seite. Das wirkt sich auf dein Gangbild aus und dann wirst du irgendwann mal Hüftprobleme kriegen und das ist richtig übel. Und da habe ich halt gebetet, dass das nicht passiert. Ich habe dem Arzt ein glückliches Händchen gewünscht und alles Gute für die OP. Also was man eigentlich denkt, ja, alle müssten mir was Gutes wünschen für die OP. Da habe ich gesagt, ich wünsche Ihnen, dass Sie heute gut arbeiten können. Und habe mir auch gedacht, Mensch, der Termin, Freitag, letzter Schultag in Bayern, seine Ich hab vermutet, dass er Kinder hat. Die Kinder sind vielleicht schon zu Hause, warten auf den Papa. Und er hat jetzt noch seine Liposuktion in der um 13 Uhr, wo ich eigentlich immer mittagstief bin. Und mir dachte, um Gottes Willen, er hoffentlich.
Oh Gott.
Ja, also da hatte ich schon Angst. Aber andererseits ist der für mich, dieser Mann, der mich da operiert hat, der hat viel Erfahrung. Seit 13 Jahren macht er das. Und der hat eine Souveränität ausgestrahlt und ein Vertrauen. Das tatsächlich habe ich das nur bei wenigen Ärzten. Und da ist der Vertrauensfunke übergesprungen.
Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, worauf man auch achten sollte, wenn man sich dann den Operateur aussucht, dass dieser Vertrauensfunke da ist. Dass du diese Ruhe hast, dass du dich zumindest, was das betrifft, was diese eine Sache betrifft, auf den Arzt bezogen, dass du da mit einer Ruhe dich halt hinlegen kannst und sagst, okay, dem vertraue ich wirklich. Ich vertraue dir, dass da jetzt alles gut geht, ja.
Weil ich Entschuldigung, ja.
So eine Grundaufregung ist da ja wahrscheinlich immer. Also für mich ist es komplett unvorstellbar. Ich war noch nie im Krankenhaus, ich war noch nie richtig schlimm irgendwie mal krank oder sonst was. Ich habe vor jeder Nadel Angst. Für mich ist es was Unvorstellbares, das zu machen. Aber für mich ist auch eine Geburt unvorstellbar. Für mich ist alles unvorstellbar, was irgendwie an mir irgendwo gemacht wird von irgendjemandem. Aber wenn man jetzt so normales, nicht so extremes wie ich, sondern normales Maß an Angst hat, ja, dann ist das wahrscheinlich auch zu bewältigen. Und das in Kombination eben mit dieser Aussicht, diese Schmerzen dann nicht mehr zu haben. Ich habe ja nicht so viele Schmerzen, weißt du? Das ist eine andere Ausgangssituation.
Ja,
wenn du es wirklich hast, dann ist da nochmal ein ganz anderer Drive dahinter.
Also das ist halt diese große Hoffnung, die einen dann trägt, dass es besser werden wird. Mhm. Und ich denke vielleicht auch bei vielen, die vorher arg mit Übergewicht zu kämpfen hatten, die werden halt auch dann auch noch gepusht, dadurch, dass halt dann die Beine tatsächlich schnell auch viel dünner sind. Trotz dessen, dass sie anschwellen und so, das pusht dann ja dann auch nochmal. Aber die erste Zeit nach der OP ist natürlich schon auch hart, gell? Also das muss man echt sagen, das ist kein Spaziergang.
Ja, ich habe es verfolgt in deinen Stories, wie du wirklich von quasi optisch einer halben Leiche dich entwickelt hast, wieder zu einem lebenden Mensch.
Ja.
Und auch das Laufen, das sah eher ungemütlich aus.
Ja, also es war zwar alles machbar, aber es ist kein Spaziergang. Ich bin da aufgewacht, die OP war um 13 Uhr und irgendwie 18 Uhr oder was, bin ich dann halt geweckt worden. Man soll ja dann auch mal für einen Kreislauf aufstehen, auf Toilette gehen und so weiter. Und dann, die Schmerzen gingen noch so, aber ich habe dann in den nächsten 24 Stunden schon 4 Schmerzmittel gebraucht. Ich habe die Ibuprofen 600 genommen. Manche brauchen noch noch stärkere Schmerzmittel, Tilidin oder so, glaube ich, heißt das. Bei mir gegen Ibuprofen. Aber du brauchst die schon. Also ohne Schmerzmittel geht es meiner Meinung nach nicht. Da musst du schon sehr hart sein, dass man das aussteht.
Okay. Ja. Aber ich würde ja gerne ein bisschen näher drauf eingehen, auf die Zeit nach der OP, aber ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück, und zwar, wenn jetzt Frauen zuhören, die für die auch eine Liposuktion in Frage kommt, ja, was würdest du denn jetzt raten, was wären denn so die Schritte in der Recherchephase, auf was sollen sie da jetzt ganz genau achten und wie können sie da am besten vorgehen, um sich da jetzt bestmöglich erstmal vorzubereiten, um den richtigen Arzt zu finden? Erstmal Schritt 1. Wie finde ich den richtigen Arzt?
Ja, finde ich den richtigen Arzt. Also ich glaube, dass es nicht unbedingt die wenigen Ärzte sein müssen, die so einen tollen Namen haben, also die man kennt aus Instagram oder Facebook oder so. Ich glaube, dass auch andere Ärzte gut operieren können. Aber man muss halt zu denen hingehen, man muss mit denen Gespräche führen, man muss mit einem Fragenkatalog hingehen, meiner Meinung nach, und die wirklich, also auf Tuchfühlung gehen, sich das zeigen lassen. Zeigen Sie mir mal bitte so eine Kanüle, wie schaut das aus, wie bewegen Sie Ihre Hand? Ich habe zum Beispiel auch eine Frage gestellt, was machen Sie in dem Fall, wenn die Apparatur während der Operation kaputt gehen sollte? Und der konnte sie mir gut beantworten, ohne zu zögern konnte er sie mir beantworten.
Okay.
Also so auch die Ärzte vielleicht ungewöhnliche Fragen stellen oder sowas, ja. Nimmt sich der Arzt auch im Gespräch Zeit für dich? Und auf jeden Fall mehrere Ärzte miteinander vergleichen, nicht nur den Internetauftritt und nicht nur, das ist, glaube ich, das ist total wichtig, nicht nur zu schauen, wie schauen denn die Beine von XY nach der Operation aus, ja? Sondern auch lesen, was schreiben die denn über die Nachsorge?
Ja.
Und ja, sich auch schlau machen über die verschiedenen Operationsmethoden, die es gibt. Dass man überhaupt mal Bescheid weiß. Da gibt es Fachzeitschriften, diese Lymphe und Gesundheit zum Beispiel. Kann man online gratis als PDF downloaden, kann sich die Artikel durchlesen, was für Arten von Liposuktionen es gibt. Es gibt natürlich auch schon so Fachbücher günstige, die man sich in der Bibliothek ausleihen kann oder kaufen, anschaffen kann. Und ich meine, es geht ja um was bei der Liposuktion. Dann kann ich auch mal 15 Euro oder 20 in die Hand nehmen für so ein Buch. Ja, klar. Und dann lese ich mir das gut durch. Und dann schaue ich mal, vielleicht möchte ich die wasserstrahlassistierte Liposuktion, weil sich das für mich schlüssig anhört. Vielleicht möchte ich aber lieber die Power-assistierte Liposuktion. Ich glaube, das heißt ein bisschen anders, also PAL, wo die Kanüle vibriert und der Operateur dann länger operieren kann. Dann ist auch die Frage, möchte ich wach sein bei der Operation? Möchte ich mithelfen können, meinen Muskel anspannen können? Und da ist natürlich weniger Kontrollverlust, wenn ich wach bleibe, kann ich zuschauen? Oder möchte ich mir das gar nicht antun und möchte eine Vollnarkose, eben weil ich so ein Nervenfrack bin, kurz vor der Operation, und will das gar nicht so arg mitkriegen? Ja? Mhm. Das sind so Punkte, denke ich. Ja. Hat der Preis, Entschuldigung, der Preis ist meiner Meinung nach nicht das Ausschlaggebende, weil teuer ist es alles. Also ja. Das hat kaum einer von uns so auf der hohen Kante einfach so oder einfach so rumliegen. Ja, das, ich muss mir das Geld auch ausleihen. Ein Großteil zumindest davon, ja.
Ja.
Aber das ist das Zweitrangige. Also manche haben auch schon geschrieben, sie gehen ins Ausland. Warum nicht? Auch im Ausland gibt es gute, fähige Ärzte. Ich würde halt den Arzt fragen, wie viele Leute haben sie schon operiert, wie viele im Jahr werden hier in ihrer Praxis operiert. Und das vielleicht auch mal versuchen nachzuvollziehen, ob das hinkommen kann. Wenn die dann vielleicht so Zahlen nennen, ja, 400 im Jahr. Ja, kann man das überhaupt schaffen, als einzelner Arzt 400 Operationen zu haben im Jahr?
Ja. Ja, okay. Und hast du dir auch viel so Unterstützung oder hast du dich viel vielleicht auch beraten lassen oder ausgetauscht so in den sozialen Netzwerken, weil du bist ja auch auf Instagram sehr aktiv, du hast da jetzt selbst sehr viel geteilt. Hast du denn auch selbst viel konsumiert, sage ich mal, was andere vielleicht von ihren Liposuktionen geteilt haben? Ich weiß gar nicht, ob so viele, weil ich mich jetzt ja nicht so in der Tiefe mit dem Thema beschäftige, weiß ich gar nicht, ob so viele so tief reingehen wie du. Also mit dir habe ich mich jetzt schon beschäftigt, weil wir uns kennen. Das hat mich jetzt auch von der Warte her interessiert. Aber ich weiß gar nicht, ob auch viele andere so intensiv tief reingehen in was passiert vor und nach der OP. Hast du dich damit befasst? Also hast du da andere Geschichten kennengelernt?
Ja, doch. Also ich habe mich ausgetauscht. Ich habe mit einigen auch viele private Nachrichten ausgetauscht. Auch in der Richtung, was brauche ich vielleicht vorher noch was soll ich noch vorbereiten? Operationsmieder, sind die gut? Brauche ich noch ein zweites und solche Geschichten? Das hat mir lange Zeit gut getan, mich mit anderen auszutauschen und deren Entwicklung vor der um die OP herum mitzubekommen. Aber dann ganz zum Schluss muss ich sagen, so 2-3 Tage vorher, da hätte ich mir gewünscht, dass ich mehr Disziplin zeige und nicht mehr auf Instagram gehe, weil mich das dann, was ich dann gelesen habe die letzten Tage, das hat mir sehr Angst gemacht. Dann habe ich dann von Verhärtungen im Bauch gelesen und Ödeme, die dann an anderen Stellen ausbrechen. Ja, das kann von allem Möglichen herkommen, aber es hat mich halt dann doch, es hat mich geängstigt und das war nicht so gut. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich dann manche Medikamente nicht eingenommen habe, weil ich mir gedacht habe, naja, die haben die Medikamente auch eingenommen, sie sind nicht apothekenpflichtig, vielleicht sollte ich sie dann nicht einnehmen. Mhm. Also so man hat dann ganz komische Gedanken.
Ja.
Also auch, habe ich halt so überlegt, die Laserstraffung, ja, da gibt es eben eine Möglichkeit, dass man sich vorher während der OP noch straffen lässt, und zwar von innen, dass also keine Haut nachträglich irgendwie weggeschnitten werden muss. Und da habe ich natürlich schon drüber nachgedacht, abgesehen davon, dass das auch nochmal wahnsinnig teuer ist. Da habe ich gedacht, ja, aber die hatten das jetzt, vielleicht hat es dann damit zu tun und so. Also so Gedanken kommen dann halt, was ja medizinisch jetzt für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Also, ich meine, wenn jetzt 2-3 Leute sagen, sie haben ein Problem nach der Liposuktion, das muss überhaupt nicht heißen, dass das dann mit einem Medikament zu tun hat oder eben mit irgendeiner Operationsmethode. Gell?
Ja,
aber
Und ja. Man hat es ja dann auch, wenn man das jetzt dreimal auf Instagram liest, hat man es ja gar nicht im richtigen Verhältnis.
Überhaupt nicht.
Wie viele Frauen werden dann operiert und wie viele haben Probleme danach? Das ist sowieso noch so ein bisschen, sag ich mal, Buch mit 7 Siegeln. Wie viele Frauen sagen denn, ja, das würde ich immer wieder machen, das war genau das Richtige. Wie viele sagen, ich bin schmerzfrei? Wie viele sagen, ich muss immer noch Kompression tragen? Wie viele sagen, ich habe immer noch Schmerzen? Wie viele wurden vielleicht irgendwie, wurde irgendwas verpatzt? Ja, das weiß man ja gar nicht. Da hat man gar nicht so ein Feeling für.
Das ist richtig, ja. Ja, also da musst du halt irgendwie vertrauen. Und eigentlich ist es schon waghalsig, was man da macht, dass man sich in so eine Operation reinstürzt. Kann ich mir jetzt für mich ehrlich gesagt nur so erklären, dass meine Ausgangslage halt schon ganz schön dramatisch ist, finde ich. Ja. Also ich würde, also alle, die sagen, Mai, ich habe halt so stämmige Beine, aber ich habe keine Schmerzen. Da würde ich immer sagen, probier es konservativ. Ja. Die Kompressionsstrümpfe helfen und es gibt auch noch andere Methoden. Bei dir kann man nachlesen, dass Ayurveda so hilft. Mhm. Und also es gibt auch noch andere schonende, risikoärmere und günstigere Varianten, die man bitte vorher probieren sollte, bevor man sich in die Liposuktion stürzt. Ich schlage immer die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich lese, ja, ich habe gestern die Diagnose bekommen, zu welchem Arzt sollte ich gehen und mich operieren lassen.
Ja,
also das ist überhaupt nicht mein Weg.
Ja, aber das ist halt einfach, wenn man diese Diagnose bekommt und du gehst in Google, da hast du vor, als ich die Diagnose bekommen habe, das ist jetzt schon 15, 16 Jahre her, da habe ich dann ein paar erschreckende Bilder gesehen, aber habe dann irgendwo doch Kompression und Lymphdrainage gefunden, so, ne? Von Operationen habe ich da jetzt nicht so unbedingt super viel gefunden. Aber jetzt, ne, das sind ja alles schon Marketingmaschinen, ja? Das ist ja SEO-optimiert und rankt in Google 1A und da kommst du sofort auf diese ganzen Liposuktionen, bevor du dich überhaupt mal informierst, was du eigentlich für eine Krankheit hast, ja? Hast du schon dir das Angebot der Liposuktion da in Google als an erster Stelle oder so? Das ist halt ein bisschen gefährlich.
Ja, ich meine, ich rede mich da jetzt leicht, gell? Ich kann mich bewegen, ich kann durch Bewegung abnehmen. Andere, die halt schon das so lange mit sich rumschleppen, dass da vielleicht so die Ausmaße so schlimm sind, dass sie eben sich nicht mehr so gut bewegen können und dementsprechend auch schwer abnehmen können. Das ist nochmal was anderes. Da braucht man vielleicht tatsächlich erst einmal eine Fettabsaugung, damit überhaupt die Bewegung wieder möglich ist.
Ja, so eine Art Entlastungs-OP dann halt, ne?
Ja, genau.
Ja, absolut. Aber also ich war auch schon 2 oder 3 Mal vor vielen Jahren bei einem Arzt und habe mich da beraten lassen. Ich hatte auch schon danach nochmal Termine gemacht. Ich habe jetzt ja seit 2 Jahren mache ich die Podcast-Interviews. Ich hatte 2-mal ein Interview, das war einmal die Madeleine Kaniut, die hat sich ja die Schauspielerin, die sich operieren lassen, und dann die Petra Jahren, die das Buch geschrieben hat. Beide hatten schon OPs und beide haben gesagt, mach das und danach hast du ein anderes Leben und mach das auf jeden Fall. Und die haben mich da so irgendwie mit reingezogen, weil die selbst da gesagt haben, sie hatten danach so ein besseres Leben, vor allen Dingen die Madeleine, dass ich mir dachte, boah, ich muss jetzt auch einen Termin machen. Dann habe ich auch einen Termin gemacht und habe den dann aber erst verschoben und dann abgesagt, weil ich mir gesagt habe, eben so wie du das sagst, ich empfinde meine Schmerzen nicht als stark genug und jetzt durch die Ayurveda-Sache sind die sowieso fast weg, aber auch vorher, ich empfand sie nicht als stark genug, dass ich mich so einer für mich aus meiner Perspektive gefährlichen Operation, und es wären ja bei mir auch 2, 3 gewesen, unterziehe. Und bei mir war das Hauptproblem die Psyche, dass ich das hässlich fand, ja. Und da habe ich mir gesagt, und da setzt du jetzt an und guckst mal, dass du das vielleicht geregelt kriegst in deinem Kopf, dass du jetzt nicht weniger wert bist und so weiter und so fort. Und das war mir einfach wichtig, mein Denken auf die Reihe zu kriegen. Und das, glaube ich, hätte auch eine Operation nicht geschafft.
Ja, so, hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, über den ich gerne noch 1, 2 Sätze sagen möchte. Und jetzt habe ich dich falsch verstanden, weil du gesagt hast, weil ich das hässlich fand. Und weißt du, was ich mir dann gedacht habe? Nämlich, dass du die dünnen Beine auch hässlich fandest. Ich muss ja dazu sagen, das ist vielleicht was man sich gar nicht so vorstellen kann. Mein Schönheitsideal, mein ästhetisches Bild von einer schönen Frau ist ja eine curvy woman, ja. Ich mag ja die Flamingo-Beinchen nicht so gerne. Das können auch schöne Frauen sein, aber ich finde persönlich füllige Frauen schöner. Jetzt habe ich sowieso kaum Oberweite und ich bin keine kurvige Frau, gell. Aber ich fand meine Beine vorher ganz in Ordnung, also so wie es jetzt zuletzt war. Hosengröße 36, vielleicht 38, je nachdem, was man so hat. Ich habe eh kaum noch Hosen angezogen, eher Röcke. Am liebsten hätte ich Unterwäschebilder gepostet. Das kann ich jetzt nicht machen, weil das finde ich jetzt bei Instagram gehört sich das jetzt für mich nicht, dass ich da Unterwäschebilder poste, ja. Aber ich habe für mich, ich habe mich so eigentlich von der Optik her so wohl in meinem Körper gefühlt, dass ich sage, ich bin eigentlich stolz, ich bin zufrieden, ich fühle mich, ich weiß, ich gehe auf die 40 zu, ich habe Falten, aber ich fühle mich sexy, ich fühle mich attraktiv. Und das würde ich am liebsten zeigen, dass man also keine Schönheits-OP braucht. Und darum geht es mir auch nicht.
Ja.
Deswegen habe ich dich jetzt vorhin gerade falsch verstanden. Aber das an seinem Selbstbewusstsein zu arbeiten, sich lieb zu haben,
genau,
das ist es.
Richtig.
Und da kann einen auch keine Operation dazu bringen. Und ja, genau. Also wenn ich jetzt so in den Spiegel schaue, Mai, ich kann auch jetzt mit meinen etwas dünneren Unterschenkeln, mit den dünnen Haxen, ich habe mich schon auch noch lieb, ja. Aber jetzt momentan, gerade die Oberschenkel sind halt jetzt ein bisschen, weil die Oberschenkel ja noch vorne noch nicht gesaugt sind, die sind halt jetzt ein bisschen unpassend zu den Unterschenkeln noch. Das wird ja dann bei der zweiten OP gleichförmig dünn sein. Es entspricht tatsächlich jetzt nicht so 100% meinem Schönheitsideal, aber ich kann auch so mit mir leben.
Ja, also ich finde auch, dass mit dem, ich bin auch überhaupt kein Typ, der sagt, ich will jetzt total schlank sein oder so. Ich habe halt nur so dieses recht säulenartige Bein, so an der Wade auch und so. Und ich ziehe halt kaum was Kurzes, ich ziehe nichts Kurzes an und hätte halt einfach auch mal Lust, mal wieder in eine kurze Hose zu springen. Das habe ich zuletzt, glaube ich, mit 14 gemacht, ja. Habe jetzt so meinen Kleidungsstil gefunden, das passt auch, das ist auch alles fein. Aber ja, das sind halt so Kleinigkeiten, wo ich sage, vielleicht bringe ich mich da selbst irgendwann mal hin, dass ich sage, ich laufe jetzt auch mal wieder in einer kurzen Hose, aber ich denke, da vergehen noch ein paar Tage. Ja, so, aber kommen wir mal zurück zur Position. Und zwar, wir haben jetzt schon so ein bisschen über die Vorbereitung, oder lass uns mal über die Tage davor. Als ich zum Beispiel meine Ayurveda-Kur gemacht habe, da habe ich mich drauf vorbereitet, habe vorher schon immer heißes Wasser getrunken, habe schon auf verschiedene Nahrungsmittel verzichtet, um schon so ein bisschen vorgereinigt von innen da zu erscheinen, ja. Was hast du denn gemacht, um dich auf die OP vorzubereiten?
Gute Frage. Also jetzt, wer jetzt so lange schon mitgehört hat, dem kann ich jetzt auch mal mein berufliches Geheimnis verraten. Ich bin ja Lehrerin und meine Liposuktion war am letzten Schultag. Also ich habe da in den Wochen davor so gut wie nicht an die Liposuktion gedacht, wenn dann überhaupt, wenn ich was gepostet habe. Ich habe das Schuljahr zu Ende gebracht, habe die Zeugnisse vorbereitet und für die Liposuktion habe ich halt hier und da mal gefragt, was brauche ich denn jetzt so unbedingt? Und dann hieß es halt so, ja, Cola und Traubenzucker und die Kühlpads und sowas und ein paar Medikamente. Also Cola braucht man nicht. Man braucht meiner Meinung nach auch nicht unbedingt einen Traubenzucker. Braucht halt irgendwas zum Essen zu Hause und genug Getränke braucht man vor allen Dingen zu Hause, genug Wasser und vielleicht irgendwie mal einen Apfelsaft noch so mit reinmischen. Dann habe ich mir diese Kühlmatte bestellt, diese Hundekühlmatte, die groß genug ist, damit man die ganzen Beine gleichmäßig kühlen kann. Da bin ich einmal oder zweimal draufgelegen bisher, weil es mich immer so gefroren hat. Also ja, wie habe ich mich noch vorbereitet? Ich habe halt gut, das ist jetzt so eine andere Sache. Als ich dann den Termin bekommen habe, habe ich halt dann meinen Verwandten Bescheid gegeben, dass das der Termin ist. Und der nächste Anruf, den ich dann getätigt habe, war bei meiner Physiotherapiepraxis. Mhm. Und habe gesagt, ich brauche am 26. war die OP am Freitag, also ab Montag drauf, brauche ich jeden Tag 2 Wochen lang Lymphdrainage. Wenn's geht, dann sogar 3 Wochen lang, es ging aber nicht. Und in den ersten 2 Wochen hatte ich eben bis auf Sonntag jeden Tag Lymphdrainage. Die haben auch Samstag. Also das war ideal und ich habe das wirklich auch genossen. Am Anfang ist man sehr berührungsempfindlich, aber jede Lymphdrainage ist Gold wert. Kann man auch nicht zu viel haben. Und das habe ich organisiert. Und dann habe ich halt organisiert, dass jemand mein Kind vom Kindergarten abholt und dass jemand bei mir ist, wenn ich duschen möchte.
Mhm.
Okay. Ja.
Ja. Und wie war das denn, als du so an Tag 1, sag ich mal, du warst, glaube ich, nur eine Nacht im Krankenhaus, ne?
Ja, das ist so. Also da auch, man kann natürlich privat noch einen Tag verlängern. Mhm. Das kostet dann 300 €. Oder man, wenn es einem halt natürlich aus medizinischen Gründen so schlecht geht, dass man nicht entlassen werden kann, dann bleibt man natürlich noch da drin und dann. Das ist halt dann so, gell. aber eigentlich ist man fit genug, um nach Hause zu kommen, was aber so ein bisschen unfair ist. Ja, man ist schon fit genug. Ich konnte ja auch gehen, habe auch diese halbe Stunde von der Praxis oder von der Klinik nach Hause auch hingekriegt, ja. Bin gefahren worden. Na klar, selber kann man noch nicht fahren. Aber du brauchst halt zu Hause schon jemanden, ja. Also da ist man schon noch 2-3 Tage ordentlich wackelig. Und da brauchst du jemanden, der dir die Getränke bringt, der den Strohhalm in die Flasche steckt oder so ins Glas und dir ein bisschen was zum Essen herstellt. Das kannst du dir vielleicht alles vorher herrichten, wenn du allein bist. Aber du brauchst eigentlich dein Pflegepersonal schon zu Hause, gell?
Ja.
Und deswegen, mei, das ist halt so eine Sache. Früher, wo die Zeiten noch besser waren, wäre man vielleicht in der Klinik geblieben. Aber das ist halt jetzt irgendwie finanziell nicht mehr möglich. Ja. Wird ja sowieso die Liposuktion nicht übernommen in der Regel.
Ja. Wie ist es denn so? Beschreib doch mal, wie fühlt sich denn der Körper an so in den ersten 2-3 Tagen? Wie fühlen sich die Beine an? Wie fühlt sich der restliche Körper an? Wie fühlt sich dein Kopf an? Dein ganzes Wohlbefinden? Wie fühlt sich das an?
Okay. Also die Beine, die sind extremst berührungsempfindlich. Das Operationsmieder wird da auch gar nicht, die ersten Tagen gar nicht ausgezogen, ja. Das ist ein ganz dünner Stoff und den hast du Tag und Nacht an. Und wenn du dann aber mal nach dem 3. Tag zum Beispiel duschen gehst und vorher duscht er mit dem Operationsmieder. Und wenn du dann aber irgendwann mal sagst, jetzt ziehe ich dann nach dem 3. Tag vielleicht das Operationsmieder aus, damit es auch mal in der Waschmaschine gewaschen wird und nicht nur von der Dusche, damit das Blut gescheit rausgeht, das tut so höllisch weh, obwohl es ein ganz hauchdünner, feiner Stoff ist. Ja. Also du bist mega berührungsempfindlich. Und das hatte ich jetzt auch am Freitag, war ich zum ersten Mal wieder beim Aquajogging. Auch da jede einzelne Welle, die ans Bein hinkommt, im Wasser, das spürst du. Du bist super sensibel. Ja, dann ab und zu, wenn du nicht genug trinkst, hast du halt Kopfweh. Man muss schauen, dass man auf 4 Liter ungefähr am Tag kommt. Du hast ja auch so einen wahnsinnigen Verlust von Flüssigkeiten, wenn da 7 Liter aus deinem Körper rausgenommen werden. Das muss ja auch wieder aufgefüllt werden. Du hast wirklich Kreislaufprobleme. Ja. Und mir ging es ja dann eigentlich, es geht einem jeden Tag, geht es einem eigentlich besser. Ja. Man muss halt schauen, dass man 3-mal am Tag vielleicht mal ein bisschen mehr geht als nur zur Toilette und zurück. Und ich bin dann immer so ein bisschen bei uns ums Haus herum geschlichen in meinem Pinguingang. Und am 7. Tag habe ich mir, also da habe ich wirklich schon nicht mehr dran gedacht, dass was passieren könnte. Und dann ist mir beim Duschen, genau, das war so, dass ich mir gedacht habe, ich bleibe ein bisschen länger liegen. Das ist jetzt der letzte Tag, wo ich noch ohne Kind allein zu Hause bin. Das genieße ich jetzt noch. Und es war gerade schlecht, dass ich nicht aufgestanden bin, weil da hatte der Kreislauf dann beim Duschen, so 10:30 oder was war es, so Probleme. Auch beim Ausziehen, da habe ich dann schon diese Flachstrickkompression angehabt. Als ich die dann ausgezogen habe, wollte in die Dusche gehen, habe ich mir gedacht, irgendwie ist mir schummrig. Habe dann meinen Mann gesagt, er soll mal in der Nähe bleiben und so ein Ohr für mich offen haben, falls ich rufen sollte.
Ja.
Und dann, natürlich saß ich auf dem Hocker in der Badewanne, aber mir ist so schwarz vor Augen geworden und er ist dann sofort hergesprungen und ich bin nach hinten umgekippt und war halt ein paar Minuten oder wahrscheinlich waren es vielleicht 2 Minuten oder was, wo ich halt ohnmächtig war. Er hat mich aus der Badewanne rausgehoben und das habe ich nicht mitbekommen, hat mich dann auf den Badteppich gelegt. Mhm. Und also Operation ist nicht ohne.
Mhm.
Ja, das darf dir halt dann nicht passieren, wenn du alleine bist. Und ich habe vorher auch schon, also ich habe jeden Tag geduscht mit Operationsmieder und dann ohne. Und vorher war nichts. Und an dem Tag, bloß weil ich wahrscheinlich länger liegen geblieben bin. Periode habe ich an dem Tag dann noch bekommen. Ich hatte sie zwar dann noch nicht in der Früh, am Vormittag noch nicht, aber die hat sich halt schon angekündigt für den Körper. Ja. Und das war vielleicht noch mit ausschlaggebend.
Ja.
Die kam verspätet. Ich habe schon gar nicht mehr damit gerechnet. Ich habe mir gedacht, na, dann bleibt die halt jetzt dieses Mal aus. Das kann ja mal das kann durch die Operation halt vorkommen.
Ja.
Und war ich mal kurz weg.
Mhm. Ja, es ist wirklich Vorsicht geboten, dass man sich da wirklich so ein kleines Team zusammenstellt, das in der ersten Woche da so um einen herum schwirrt sozusagen.
Ja, ja. Und in der ersten Woche ist man auch noch nicht so fit, dass man jetzt zum Beispiel, also ich war nicht so fit, dass ich jetzt irgendwie hätte zum Einkaufen gehen, fahren können oder so. Mhm. Das waren alles so im Bereich von vielleicht 100 Meter oder so. Also am Anfang machst du halt wenige Schritte und dann bist du auch so schnell auch wirklich erschöpft. Also, und das, obwohl ich vorher ja fast jeden Tag 5 Kilometer gewalkt bin. Ja. Also ich hatte schon eine sehr gute Kondition. Der Anästhesist hat mich gefragt, wie viele Treppensteige oder wie viele Stockwerke ich gehen kann, bevor ich pausieren muss. 1, 5 oder 10. Da habe ich halt eigentlich ohne zu zögern gesagt, ja, 10 Stockwerke. Also ich hatte eine gute Kondition und danach kannst du halt keine 100 Meter mehr gehen, weil dir die Pumpe so geht, ja.
10 ist schon eine Hausnummer.
Ich hatte vorher echt eine gute Kondition, ja.
Ja, ich weiß, wir waren ja in München zusammen, haben ja den Lauf gemacht. Ich glaube, du hast du den auch, glaube ich, gefühlt dann 5-mal gemacht. Du bist doch auch ein paar Mal vor und zurück gelaufen, oder? Oder war das Anna?
Naja, doch. Ich bin ihn alleine dann durchgelaufen und dann bin ich nochmal zurückgekommen und bin vielleicht so das letzte Drittel nochmal mitgelaufen.
Ja, genau. Ja. Was mir einfällt, ist jetzt nur so ein Gedanke, was ich mir vorstellen könnte, was irgendwie so ein bisschen helfen kann, was den Energiehaushalt angeht, den wieder aufzufüllen, ist Kokoswasser. Und zwar, ich habe nachmittags immer so um 16 Uhr so ein Energietief so ein bisschen und ich trinke dann immer Kokoswasser und das holt mich ja sofort wieder raus. Ich habe das in Thailand kennengelernt, da war es natürlich aus einer richtigen frischen Kokosnuss, immer eine andere Nummer, ja. Aber da habe ich mir mal an einem Orangensaft auf einem Nachtmarkt den Magen ganz schlimm verdorben und musste über, fast 12 Stunden kam es aus allen Öffnungen und dann war ich sehr erschöpft danach, ja, weil ich war leer. Und dann, als ich wieder das Gefühl hatte, ich kann so ein bisschen wieder was zu mir nehmen, dann habe ich mir so eine Kokosnuss gekauft, so eine frische und habe die getrunken, habe so richtig gespürt, wie die Kräfte wieder zurückkamen, weil es ist so ein bisschen, als würde man Elektrolyte trinken oder so, ja. Und das gibt's ja inzwischen beim DM und ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man sich das in seine Getränkeliste noch dazu integriert, dass das hilfreich sein kann.
Ja, das kann schon sein. Was ich habe von meiner Schwiegermutter ein bisschen Zeug bekommen. die hat versucht, mir halt so mit Blaubeersäften und wie heißt das, B12, Vitasprint, unbezahlte Werbung, weil geschenkt von der Schwiegermutter. Also das habe ich probiert und das hilft schon auch. Vor allen Dingen eben mit dem Eisen muss man schauen, dass man, also je nachdem, wie es einem so geht, aber Eisenmangel hat man wohl schon ein bisschen.
Ja. So, ich überlege gerade mal. Ach genau, ich wollte dich noch fragen. Du bist jetzt 3 Wochen, ein bisschen über 3 Wochen, ne? Bist jetzt richtig operiert. Gibt's irgendwas, was dich, weil du hattest ja bestimmte Erwartungen, ja? Und ich meine, klar, du bist noch lange nicht ausgeheilt und so weiter, aber du hattest bestimmte Erwartungen. Gibt's irgendwas, was dich in den ersten 3 Wochen jetzt schon unglaublich überrascht hat, womit du überhaupt nicht gerechnet hättest? Kann jetzt im positiven oder im negativen Sinne sein, beides.
Womit ich überhaupt nicht gerechnet. Also so unvorbereitet bin ich dann auch nicht in die OP gegangen, dass mich was so sehr überrascht. Also es erstaunt mich, dass der Körper, obwohl er so eine wahnsinnige Wunde hat, trotzdem so fit ist und so viel trotzdem noch leisten kann. Also ich habe mir dieses Wochenende mal sportlich nicht die Kante gegeben, aber ich habe mich jetzt mal wieder herausgefordert. Ich war am Freitag beim Aquajogging. Ich war am Samstag 18 Kilometer radeln, ich meine, immerhin. Und ich war gestern auf dem Berg, 500 Höhenmeter, 6 Kilometer war es zum Gehen. Das ist auch schon mal was. Und das ist 3 Wochen her, man sieht die blauen Flecke noch, man spürt das, wie verhärtet das Gewebe ist. Und trotzdem macht der Körper sowas mit. Ich finde das unglaublich. Also, dass das sowas geht, ja.
Ja.
Ja, dass der Körper sich so regeneriert, dass der so eine Lebenskraft hat.
Und du hast dann kaum Schmerzen oder musst du dich irgendwie überwinden und quälst dich ein bisschen?
Also das ist halt am Po, der war vorher ein bisschen besser gepolstert. Da habe ich dann beim Radlfahren schon gemerkt, merkst du halt so die Sitzhöcker irgendwie ein bisschen, aber das ist kein Schmerz. Und beim Wandern war es eigentlich fast eher so, dass ich aber in der Bewegung habe ich ja immer mich besser gefühlt, als wenn ich jetzt gesessen wäre. Ja. Da habe ich mich gut gefühlt. Also gerade das Gegenteil, Schmerz habe ich da nicht gehabt in der Bewegung jetzt, nein. Beim Aquajogging, aber das habe ich vorher, glaube ich, schon erzählt, das war eben so diese hohe Sensibilität, was ein bisschen unangenehm war, aber auch nicht schmerzhaft.
Ja. Wie ist denn jetzt so dein Gefühl, wenn du an deine nächste Liposuktion denkst? Ist das mehr Angst oder mehr Freude oder was ganz anderes?
Also Freude auf jeden Fall in dem Sinn, dass man das Kapitel abschließen kann. Und man hat ja noch andere Baustellen im Leben auch und die möchte man ja auch angehen und dann braucht man auch wieder Energie dafür. Und ich, also es gibt ja nicht nur das Lipödem. Und ja. Daraufhin freue ich mich eigentlich, wenn man das mal abhaken könnte.
Wie ist dein Gefühl? Weil du bist jetzt ja in der Öffentlichkeitsarbeit auch sehr engagiert. Ich sag jetzt mal auf Instagram, ne? Du teilst viel von dem, was du erlebst, von deinen Erfahrungen. Ich vermute, dir schreiben auch viele, du unterstützt dann auch viele, weil du antwortest. Und du bist ja auch Botschafterin bei Frauensache, wo du auch nochmal einiges machst. Und du kannst es jetzt wahrscheinlich bestimmt nicht entscheiden, vielleicht hast du noch nie drüber nachgedacht, aber was sagt dir so dein Gefühl, wenn du jetzt drüber nachdenkst, vielleicht auch erst zum ersten Mal, wenn du jetzt deine zweite Liposuktion erledigt hast und auf einmal wärst du symptomfrei? Mhm. Würdest du dann sagen, okay, und das war jetzt der Abschnitt Lipödem und jetzt möchte ich damit gar nichts mehr zu tun haben. Ich möchte da jetzt auch nicht mehr beraten, nicht mehr aktiv sein. Ich möchte einfach gar nichts mehr. Das war jetzt ein Lebensabschnitt. Ich habe den jetzt abgeschlossen und jetzt Lipödem frei in allen Bereichen. Oder denkst du, du tendierst eher dazu, es ist jetzt für dich abgeschlossen, du siehst dich jetzt als geheilt, aber trotzdem würde es dir noch Freude machen, weiter zu beraten, anderen zu helfen. Mhm. Hast du da schon so ein Feeling?
Ja, also ich habe so ein bisschen so ein Gefühl, dass es jetzt nicht sofort mit den Operationen und auch nicht sofort mit dem Heilungsjahr nach der nächsten Operation vorbei sein wird, weil ich ja auch dieses Lymphödem habe. Mhm. Also ich glaube auch nicht, dass ich sofort ohne Strümpfe sein werde. Dazu mag ich sie auch zu gerne, muss ich sagen. Mhm. Also schön wäre es für mich die Vorstellung, dass ich auch mal Beachvolleyball spielen kann ohne diese Strümpfe, ja, so mhm. oder überhaupt ohne schlechtes Gewissen, ohne Strümpfe über den Strand. Ja. Durch diesen Sand laufen, das ist so eine Zielvorstellung, ja. Mhm. Ich würde natürlich weiterhin einfach, wenn ich die Frauen sehe und wenn es sich ergibt, dann spreche ich die natürlich an und dann kläre ich auf und das mache ich ja sowieso dauernd. Es wird wahrscheinlich nicht mehr in dieser Intensität sein und ich glaube, wenn man dann auch so was körperlich gar nicht mehr so repräsentiert, dann ist es auch schwieriger. Dann ist man auch gar nicht mehr vielleicht so diese Figur, mit der sich jemand identifiziert.
Sag das nicht, die Leute, die lieben doch Vorher-Nachher-Fotos.
Ja, stimmt. Jetzt habe ich ja auch endlich mal.
Da könntest du richtig punkten.
Ja, das stimmt. Das wird es auch mit Sicherheit geben. Es ist witzig, das hat mich nämlich noch keiner gefragt, was ist mit deinen Vorher-Nachher-Fotos? Ich habe nämlich immer, weil ich ja da so stolz drauf bin, dass das meine eigene Leistung war.
Ja.
Diese Abnehmbilder, die habe ich ja mit einem Genuss auch gepostet. Eben. Aber jetzt denke ich mir halt so, das ist ja jetzt nicht so meine Leistung. Weißt, das Geld habe ich mir geliehen, zurückgezahlt habe ich es noch nicht. Also wo ist jetzt meine eigene Leistung? Ja?
Jein, ich sag mal jein. Also ich finde, das ist schon vom Körper eine große Leistung, so eine OP durchzustehen, das Ganze danach, diese ganzen Schmerzen und alles, was es danach noch so mit sich zieht, mitzumachen und den Mut aufzubringen, finde ich, ist auch eine Leistung. Hm. Also ich finde, es ist nicht Verantwortung einfach abgegeben und hier mach mal. Ich finde, es ist auch eine Leistung.
Ja, es wird auch so vorher-nachher Bilder geben. Dazu bin ich ja sowieso viel zu exhibitionistisch veranlagt.
Du hast ja diese beiden vor. Du hast ja einmal vorher nachher Eigenleistung, dann hast du vorher nachher mit Hilfe, ja. Mhm. Und dann hast du nochmal das ganz große vorher nachher, dann dein komplettes Vorherbild mit deinem Nachherbild von der OP. Das ist dann das geht dann viral.
Ja. Also es gibt ja so viele andere Frauen, die das auch schon geschafft haben mit dem Abnehmen.
Ja.
Also das ist halt bloß, weil ich mir irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist halt der Suchtfaktor, gell? Wenn du es da mal anfängst und dann kriegst du diese netten Komplimente und so, und dann tut es gut und dann machst weiter und dann steigert sich das Ganze so. Aber das gibt mir auch wahnsinnig viel Kraft. Also mir hat es viel Kraft gegeben. Ja. Naja, also es wird diese schönen Vorher-Nachher-Bilder dann schon auch mal noch geben.
Schön, da freuen wir uns schon. Ich habe jetzt noch drei Fragen aus der Community. Ich hatte ja vorher gefragt, also relativ, wie ich halt so bin, ist mir das wieder 2 Stunden vorher erst eingefallen. Und deswegen habe ich auch nur 3 Fragen eingesammelt, aber das sind halt jetzt auch echt 3 Fragen. Ich weiß nicht, ob wir sie beantworten können. Ich kann sie nicht beantworten. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Also das eine ist die Frage, Tipps für einen guten Kostenübernahmeantrag. Ich glaube, wenn wir die hätten, dann wären wir reich. Ja, aber vielleicht...
Tipps mal. Alles, was man halt hat, alle möglichen Ärzte, vielleicht verschiedene Ärzte. Um
die Diagnose zu bitten.
Alle die Dokumentationen, dass man schon 6 Jahre lang Lymphdrainage kriegt. Mhm. Fotos. Ich habe ja die Anträge natürlich auch gestellt. Ich habe die Anträge im Dezember gestellt, in der Hoffnung, dass ich die Grippewelle irgendwie mitbekomme und die Weihnachtsferien dazu. Und ja, jetzt kommt ja der große Knaller, gell? Ich habe ja eine Genehmigung bekommen. Aber, also ich muss dazu sagen, weil ich Beamtin bin, bin ich ja privat versichert und beihilfeversichert. Und die sind nicht blöd. Die haben mir die Genehmigung gegeben, aber eine Genehmigung heißt noch lange nicht eine volle Kostenübernahme. Das heißt, der große, große Anteil, der bleibt mir, also ungefähr 8.000 Euro muss ich selber zahlen.
Ja, aber das ist so ein kleines
Okay. Also das ist ein Taschengeld. Und ich glaube, dass das halt deswegen gemacht wird, weil man halt ein Verfahren umgehen will. Man genehmigt das Ganze. Das ist jetzt aber wirklich nur für einen kleinen Teil der Follower und der Frauen interessant, weil ich eben privat versichert bin. Bei den gesetzlich Versicherten kann man ja davon ausgehen, dass man da... Also das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Wenn es da so eine fiktive Genehmigung vielleicht kriegst, so eine Zusage kriegst du ja sowieso nicht. Also ja. das Man kann es probieren, dass man sagt, ich habe es gemacht, aber ich würde, ehrlich gesagt, ich persönlich würde die Zeit in Sport investieren.
Wie legt man denn, ich habe bisher nur mal einen Reha-Antrag gestellt, das lief auch erfolgreich, und da habe ich so ein Motivationsschreiben dazu gelegt. Ich weiß nicht mehr, ob das eine Seite war, die vorgefertigt war oder ob ich das von mir aus gemacht habe, weil ich das von Jobs und so, von so einem Kram her kannte. Auf jeden Fall, ich habe Motivationsschreiben geschrieben. Und das kann ich mir vorstellen, dass das da vielleicht auch noch hilfreich ist, oder?
Das habe ich auch gemacht. Aber soll ich dir was sagen? Ich glaube, dass die das gar nicht lesen. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zeit haben, das zu lesen. Und ja. Ich will jetzt niemanden die Illusion nehmen, aber ich glaube nicht, dass jemand, der da, diese Sacharbeiter, dass die Zeit haben, da die 2-3 Seiten zu lesen, was dich psychisch die Krankheit fertig macht und deine Familie dich fertig macht und wie das alles dein Leben beeinträchtigt. Ich finde übrigens auch, dass es eine Behinderung ist. Und das meine ich nicht im negativen Sinn, sondern es beeinflusst dein Leben so wahnsinnig, dass es dich auch behindert, meiner Meinung nach, sodass du gar kein normales Leben führen kannst.
Ja, da kann ich dir zustimmen. Und ich glaube, wir haben ja auch, je nachdem, in welchem Grad, haben wir, glaube ich, auch Anspruch auf Behindertengrad. Aber das ist etwas, womit ich mich noch nie beschäftigt habe. Weil wenn ich das jetzt in meinen Kopf setzen würde, also dann, das habe ich einfach abgelehnt. Ja, also ich sehe das auch so, es ist behindernd, ja, aber ich möchte das nicht denken, weil ich möchte diese Information meinem Körper nicht geben, dass der die auch noch umsetzt am Ende. Ja, auf gar keinen Fall. Ja, also das ist, finde ich, total wichtig, selbst wenn man den Gedanken hat oder das spürt, natürlich ist es behindert, wenn du nicht mehr föhnen kannst und natürlich ist es behindert, wenn ich beim Yoga meine Arme nicht hochmachen kann, sondern sie unten lassen muss. Das ist behindernd, ja, klar. Aber trotzdem gebe ich meinem Körper die Information, dass er gesund ist, damit er das die Chance hat, das zu retten.
Ja? Da hast du recht. Ich kenne einige und auch herausragende, zum Beispiel die Verena Bentele, die blind ist und wahnsinnige tolle Leistungen erbracht hat in ihrem Leben und noch weitere erbringen wird, dass ich das eigentlich gar nicht so negativ sehe, wenn man behindert ist. Also kann man auch wahnsinnig stark sein.
Ja. Ja, das ist schon richtig. Da gibt es auf jeden Fall einige Beispiele. Aber ich glaube, trotzdem ist so diese Grundstimmung, man ist behindert, das ist ja dann doch, also man hat ja eine Behinderung, man ist ja irgendwie, weißt du?
Ja, ich verstehe dich schon. Das ist jetzt auch tatsächlich ein anderes Thema, gell?
Ja, stimmt. Jetzt könnte man aber eine komplette Folge dazu machen. Aber ich gehe mal gerade über zu den anderen beiden Fragen von den Instagram-Mädels. Und zwar, welche Ärzte saugen auch den Po und nicht nur an den Beinen? Also von mir aus, du kannst, wenn du die Information hast, du kannst dir auch Namen nennen. Ich habe da kein Thema mit, wenn wir Ärztenamen nennen.
War für mich tatsächlich ein Entscheidungskriterium. Ich kenne natürlich nicht alle Ärzte und ich weiß nicht, also ich habe mal nach den Preisen gefragt, aber ich habe nicht alle Operationsmethoden auf dem Schirm. Und ich habe auch, weiß nicht, welche Regionen gesaugt werden. Ich würde mal behaupten, dass sie das saugen, Augen was gesaugt werden, also was man ihnen zahlt, was man sagt, also derjenige, der zahlt, der schafft auch an, meiner Meinung nach. Und deswegen kann man, wenn man möchte, dass der Po abgesaugt wird, dann kann man das auch verlangen. Aber bei Lipokura, also in München, ist es standardmäßig eigentlich schon mit dabei. Eigentlich sogar auch der untere Rücken. Da war nur bei mir irgendwie nichts rauszuholen. Also haben wir gesagt, das lass mal. Mhm. Und ich empfinde diese Variante, dass man eigentlich ein großes Areal absaugt, sodass sich das Lipödem, dass es radikal rausgesaugt ist, diese Fettzellen. Das hat mich ehrlich gesagt schon überzeugt. Mhm. Dass da nichts übrig bleibt in den Regionen.
Ja, ich denke auch, dass man da einfach bei den Ärzten selbst nachfragt, am besten vielleicht nachfragt, bevor man dann dort aufschlägt und extra hinfährt, sondern nachfragt.
Genau, richtig.
Also ich weiß, ich habe mal Dr. Heck interviewt und habe ihn auch mal auf einer Veranstaltung gehört und ich meine, dass die mit Po, dass bei denen gehört der Po nämlich mit zum Bein. Ja, das ist so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die mit Absaugung, aber wer sich dafür interessiert, kann sich die Folge gerne mal anhören. Folge mit einfach eingeben, Dr. Heck im Suchfeld, dann kommt es raus, könnt ihr euch alles rund um die OP von ihm anhören. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann vielleicht auch der Dr. Lapschies hier in Berlin macht, weil der, glaube ich, auch mal mit dem Dr. Heck zusammengearbeitet hat. Kann sein, dass die dann ähnlich verfahren. Aber ansonsten, mehr habe ich mich damit jetzt auch noch nicht auseinandergesetzt.
Ja.
Wer da jetzt wie operiert. Und dann war noch eine Frage, welche Ärzte sind zu empfehlen, aber nicht privat, sondern halt gesetzlich?
Da kann ich leider nichts dazu sagen. Also ich habe nicht alle Ärzte abgeklappert und alle Empfehlungen. Wen ich noch gehört habe, neulich beim Lymphsymposium ist ein Arzt, der in Regensburg operiert, in der Universitätsklinik, der schon auch Erfahrungen hat. Das wäre vielleicht so eine Möglichkeit, dass man sich die Universitätskliniken anschaut. Aber immer nur zu jemandem gehen, der das nicht erst seit letztem Jahr macht.
Mhm.
Ja. Ich meine, alle müssen irgendwie anfangen, aber das... ja, so, ich mein Herz schlägt natürlich für die Ausbildung, ja, für die Pädagogik und so, jedem seine Chance, aber ich würde nicht zu einem Anfänger gehen wollen.
Ja, also ich weiß noch, als ich damals das Interview mit der Madeleine hatte, das war so im Dezember 2017 und ich hatte im Januar das Interview mit dem Dr. Heck und dann wollte ich auch dann dort einen Termin machen. Und also ich habe dann auch dort einen Termin gemacht zum Vorstellen und dann habe ich auch gesagt, aber ich möchte es halt nur bei ihm, weil ich mir dachte, der hat die am längsten Erfahrung aus dem ganzen Team. Damals hatte der, glaube ich, auch noch nicht dieses große Team wie jetzt. Ich glaube, es war noch ein bisschen kleiner. Und da hat die auch gesagt, ja, da haben sie aber längere Wartezeiten, bei anderen kürzere. Sage ich, ist egal, ich habe jetzt so viele Jahre das Lipödem, dann warte ich auch noch irgendwie 6 Monate länger und habe dafür den, der es am häufigsten gemacht hat. Aber wie gesagt, letztendlich bin ich nie aufgekreuzt. Ja. Aber würde ich mich irgendwann mal dafür entscheiden wollen oder müssen, dann würde ich auch jemanden wählen, der das schon viele Jahre macht.
Und der halt auch wirklich sensibel für diese Thematik ist. Ich meine, das kann auch gut sein, dass wenn da ein Mensch sensibel dafür ist, dann liest sich ein, sondern der ist dann in der Thematik drin und schon relativ schnell drin und hat vielleicht vorher schon Absaugungen gemacht und so. Aber ich sag mal das Gegenbeispiel noch schnell dazu. Ich hatte ein Gespräch, da hat der Arzt gemeint, ja, das gereinigte Fett, das mal abgesaugt wurde, könnte man ja. Und der hat meinen Oberkörper nicht gesehen, ja. Das ist das Telefongespräch. Das könnte man ja dann gleich verwenden, um die Brüste zu vergrößern.
Ja.
Und dann war ich eigentlich, also ich habe aus Höflichkeit dann noch nicht aufgelegt, aber innerlich, mental habe ich in dem Moment den Hörer aufgelegt, weil das ist doch das Letzte, merke ich doch diese Unsensibilität. Jemand, der sein Fett weghaben möchte, weil es schmerzt, der wird doch das Fett nicht irgendwo anders haben wollen. Ich weiß nicht, medizinisch weiß ich nicht, ob das irgendwie in der Brust dann auch noch wehtun kann, aber alleine der Gedanke, dass ich das eine da rausnehme, weil es so wehtut, dass ich mir woanders wieder reinstecke. Und auch überhaupt, also diese Unterstellung oder also ohne zu wissen, ob ich gleich große oder kleine Brüste habe oder was, dann zu sagen, das kann man dann gleich auch oben wieder verwenden. Mhm. Oder auch, also boah, da wusste ich halt dann in dem Moment, er ist es nicht.
Ja, war auch in dem Interview, das ich geführt habe, ist das auch gefallen und dabei habe ich genauso reagiert wie du und habe gesagt, wie jetzt? Das Fett, das Kranke, was alle loswerden wollen, das wehtut, das müsste ich jemand in die Brust einsetzen lassen. Mhm. Und dann noch schlimmer, das macht auch noch jemand. Ja.
Ja,
wenn es einer will, ist ja die eine Sache, aber wenn es dann ein Fachmann auch noch macht, ist verrückt.
Ja, also gut, da kennen wir uns zu wenig aus. Vielleicht ist es ja auch so, vielleicht tut es der in der Brust gar nichts, gell?
Ja,
aber allein diese Vorstellung.
Naja. Ja, das stimmt. Nicht vielleicht, sondern mit Sicherheit kennen wir uns zu wenig aus. Wir sind keine Chirurgen. Das ist ja wirklich nur so eine Vorstellung. Und es kann ja auch sein, es weiß ja auch keiner, woher der Schmerz kommt. Und es kann ja auch sein, dass gar nicht das Fett wehtut, sondern irgendwas anderes drumherum.
Ne? Da hast du recht, ja.
Fett. Also von daher, ja. Wer es testen möchte, kann es testen. Ich werde es mit Sicherheit nicht testen.
Ja. Und eine Sache vielleicht noch, also wir reden ja schon viel zu lange. Also
wir reden viel zu lange, ja. Aber eins freigestellt zuzuhören.
Als ich kurz vor der OP dann doch noch überlegt hatte, Hautlaserstraffung, ja oder nein, wenn du jetzt eh schon da Schulden auf dich nimmst, dann willst du dann vielleicht nicht doch super toll ausschauen und die Gefahr der hängenden Haut umgehen. Und dann war ich am Tag vor der OP, habe ich mir noch den Nachmittag genommen und war schwimmen. Und dann habe ich mich da in der Mitte vom See auf den Rücken gelegt und habe so über mich nachgedacht und habe mir gedacht, ja und? Und wenn die Haut hängt, das macht mein Glück nicht aus. Mein Glück, wie ich Glück empfinde, das kommt von was ganz anderem, nämlich dass ich zum Beispiel solche Momente im See genieße, den Himmel über mir und dass ich ein gesundes Kind habe und so und also so, solche Sachen, weißt du, oder dass ich Essen genießen kann. Und wenn jetzt wirklich notfalls die Po-Haut hängt hinten mal, dann muss ich halt in den sauren Apfel beißen und ein paar Po-Übungen machen, mal eine längere Zeit. So Kraftübungen, und dann habe ich halt einen knackigen Hintern oder was vielleicht. Also da gibt es schon Möglichkeiten, wie man mit der schlaffen Haut vielleicht umgeht, wenn es halt nicht so extremes Maß hat.
Du hast doch bestimmt auch mit dem Arzt drüber gesprochen, über das Thema, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt jemand, der sehr, sehr kräftig ist und vielleicht auch mehrere Operationen braucht, vielleicht sogar 3, 4, 5, dass dann irgendwann einfach mal zu viel Haut da ist. Das ist ganz natürlich, ganz normal, ja. Und dass dann vielleicht so viel Haut da ist, dass man sagt, das muss ich jetzt, oder möchte ich vielleicht auch gerne nochmal korrigieren lassen. Aber in deinem Fall, wäre denn da eigentlich überhaupt so viel Haut da, dass das dann irgendwie hängen könnte?
Ja, da hat er im ersten Beratungsgespräch gesagt, nein, brauche ich nicht, was mich erstmal begeistert hat, weil ich nämlich ich bin darauf zugekommen, also brauchen wir wahrscheinlich schon auch Laserstraffung bei mir und so, weil ich in den Innenschenkelbereichen, ja, da habe ich natürlich auch, war ja auch lange Zeit übergewichtig, und da ist Hautüberschuss jetzt auch schon da, ganz. Ist ja bei vielen Frauen dort so weich und viel Haut da. Ja. Und dann sagt er, das brauche ich nicht. Nur habe ich mir gedacht, gut, wenn er das so meint, dann brauche ich das nicht, gell? Dann regeneriert sich das vielleicht. Und ich habe es am Bauch nach der Schwangerschaft ja gesehen. Es dauert zwar wirklich ein Jahr lang, aber der Bauch kann auch wieder einigermaßen, der zieht sich zurück, ja. Also die Haut mit, man muss halt einfach nur Geduld haben.
Ja.
Und dann aber kurz vor der OP, das hat mich ein bisschen gestört, das hat so einen kleinen negativen Touch gehabt. Da hat er nämlich gesagt, ja, wir machen ja Laserstraffung, oder? Und ich so, wie jetzt? Laserstraffung? Nee, hat man eigentlich nicht gesagt, gell? Und dann hatte ich halt so das Gefühl, ich mach's nicht richtig, wenn ich jetzt auf die Laserstraffung verzichte. Also dass es halt nur die zweitbeste Lösung wäre. Und deswegen habe ich mir diese Pause dann, dieses in mich gehen nochmal am Tag vor der OP mir gegönnt. Und ich wollte auch tatsächlich, ich hatte schon auch Schiss vor der OP und habe mir gedacht, ich möchte dieses Feeling, falls ich sterben sollte, möchte ich irgendwie so ein richtig, richtig schönes Gefühl, so was ganz Entspanntes haben. Und das war beim Schwimmen mitten auf dem See, das ist so ein See, den kennt kaum einer, da ist nicht viel los. Und
Also du hattest wirklich den Gedanken an diese Eventualität.
Ja, weißt du warum? Ich hatte mir mal im Bayerischen Fernsehen war mal ein Bericht über die Liposuktion und kurz danach, also in der gleichen Sendung, war ein Bericht über Problemfälle bei der Anästhesie und was da alles passieren kann und dass da auch Leute sterben bei der Vollnarkose. Mhm. Und zwar im Aufwachraum, weil Überwachungsgeräte nicht funktionieren oder das Personal die Geräte nicht checkt und so und dass da Leute geistig behindert rauskommen, weil sie einen Sauerstoffmangel haben oder tatsächlich auch sterben. Das waren halt so Schreckensfälle und das hatte ich noch im Hinterkopf. Und ich mir dachte, es könnte passieren. Ich habe auch einen Abschiedsbrief geschrieben. Ich habe für meine Tochter einen langen Brief geschrieben. Und mir dachte, na, das wird nicht passieren, aber so eine kleine Option gibt's schon.
Wow.
Ja.
Okay. Also da hängt sehr, sehr viel mehr dran, als man so denkt.
Ja, also im Nachhinein könnte man sagen, völlig bescheuert, gell, aber.
Ja. Ja, nicht unbedingt. Ja, es ist ja nicht unrealistisch. Es ist natürlich eine kleine, wie soll ich sagen, Chance will ich nicht sagen, weil Chance ist ja ein positives Wort, ein kleines Risiko, ein Risiko, aber trotzdem ist es ja da.
Ja, das stimmt schon.
Ja, das ist auch wichtig und ich finde es realistisch, wenn man das wirklich alles auch mit reinnimmt in die Entscheidung, in die Pro- und Kontraliste, alles mit reinnimmt. Und dann kann man ja erst entscheiden, wie fühlt sich das für mich jetzt an. Ja.
Ich habe auch tatsächlich beim Anästhesie-Vorgespräch oder Narkose-Vorgespräch gefragt, ob es möglich wäre, einen Angehörigen in der Zeit, eben wenn ich da in dem Aufwachraum bin, neben mir zu haben, der dann darauf achtet, ob dieses Monitoring funktioniert und nicht, dass ich also... Diese eine Schreckensgeschichte, die ich halt im Ohr hatte, war, dass eine Praktikantin da daneben gesetzt wurde zum Aufpassen und da hat halt ein Patient die ganze Zeit geschnarcht und sie war schon total genervt, dass der schnarcht und das ist ein Zeichen von Sauerstoffmangel anscheinend. Mhm. Und irgendwann hat er dann aufgehört zu schnarchen und sie hat sich halt noch in ihrer Naivität und sie wusste es halt nicht als Praktikantin gedacht, Gott sei Dank hört er jetzt endlich mal auf zu schnarchen und dann ist er gestorben.
Mhm.
Ja. Und dann habe ich ihm nachgefragt, ob ich nicht ein Angehöriger da sitzen kann. Und dann haben sie mir aber so glaubhaft versichert, dass das nicht passieren wird bei ihnen, dass ich darauf vertraut habe. Es ist ja immer eine Vertrauenssache im Leben. Man muss sich auch mal fallen lassen. Man kann nicht immer die Kontrolle haben.
Mhm.
Ja. Und deswegen habe ich das dann gemacht.
Jetzt sind wir, jetzt enden wir aber mit einem richtig schweren Thema noch, also mit einem richtig schweren nochmal so gefühlt. Ich glaube, so.
Das gehört, wenn man das Leben genießen will, dann muss man auch mal über den Tod nachdenken und reden können. Das gehört zusammen.
Das stimmt. Da hast du absolut recht. Und wir enden trotzdem mit dem Leben. Und deswegen stelle ich jetzt noch eine Frage. Ich überlege mir jetzt gerade noch eine positive Frage. Moment.
Ich hätte was Positives, aber wenn es...
Dann bitte. Dann
hau also, für mich geht ja das Leben auch in meiner Tochter weiter und die hat Rollerblades bekommen, Inlineskate. Und das habe ich früher sehr gerne gemacht auf der Münchner Blade Night und konnte es irgendwann nicht mehr, weil mir der Stiefelschaft zu sehr wehgetan hat und Unterschenkel geschnitten hat. Und wenn ich das jetzt mit ihr irgendwann in den nächsten Jahren machen könnte und nicht nur nebenher laufen, sondern mit ihr mitfahren könnte, das wäre toll.
Und es wird bestimmt schneller kommen als in den nächsten Jahren. Es kann sogar doch bestimmt schon in den nächsten Monaten passieren, oder?
Das könnte sein.
Könnte sein. Dann machst du eine kleine Story, dass wir es mitkriegen.
Mit Sicherheit.
Ja, cool. Ja, Christina, ich glaube, also ich habe ja angekündigt, das dauert nicht länger als 30 Minuten. Die Leute, die möchten nicht länger hören als 30 Minuten. Das Feedback habe ich jetzt schon öfters bekommen. Ich weiß nicht, wie lange wir reden. Ist es eine Stunde? Ist es länger? Auf jeden Fall. Es ist jetzt so, wie es ist. Und ich fand, es war ein schönes Gespräch und es ist auch ein Thema, was auch wichtig ist, es ausführlich zu besprechen und nicht einfach oberflächlich darüber zu rutschen. Deswegen haben wir uns jetzt die Zeit genommen und es fühlt sich für mich sehr, sehr richtig an, dass wir das getan haben. Und ich danke dir auch für deine Zeit zu später Stunde, denn liebe Zuhörerinnen, wir haben jetzt schon 22 Uhr und Christina hat uns den ganzen Abend geschenkt sozusagen. Und ja, vielen Dank dafür.
Nathalie, ich danke dir auch. Mir hat es sehr gut getan, so intensiv jetzt nochmal über die letzten Wochen zu reden. Vielen Dank. Und auch an die Zuhörer, falls sie bis zuletzt dabei sind.